Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das Trumpometer der Börse, Superschub für Supermicro und die irren Wolken der Kryptowelt. Im Thema des Tages sagen wir euch, was von der Apple-Milliardenstrafe zu halten ist. Und in der AAA-ID diskutieren wir die Chancen und Risiken gehebelter Sparpläne.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 5. März und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. An den Finanzmärkten, ja, da war es gestern so ein Tag zum Atemholen. Nach 8 Gewinnertagen in Folge verlor der DAX 0,1% auf 17.716 Punkte. Das wäre sonst eine richtig lange Historie nämlich gewesen. Aber auch die schönste Kursrallye geht eben mal zu Ende. Und in den kommenden Tagen gibt es ja auch gleich zwei große Notenbankauftritte. Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress und am Donnerstag dann EZB-Zinspressekonferenz in Frankfurt. Und da könnte dann irgendwie rauskommen, wie es denn im aktuellen Zinszyklus weitergeht. Und möglicherweise gibt es da auch Enttäuschung. Und an der Wall Street, da fiel der Rückgang zum Teil noch ein bisschen deutlicher aus. Der S&P 500 büßte 0,1% ein, also wie der DAX. Aber der Nasdaq 100 0,4%.
Ja, und Henkel, die verloren nach Quartalszahlen 2%. Negativ stößt auf, dass die Dividende nicht erhöht wird, heißt es im Handel. Zwar seien 1,85 Euro je Aktie erwartet worden. Die Rendite von 2,6%, die liege aber unter dem Marktdurchschnitt. Und einen Aktienrückkauf, den gäbe es auch nicht. Tja, und entsprechend haben die Investoren die Zwischenbilanz dann quittiert, nämlich mit Minus bei der Aktie.
Und in Deutschland gehörten Immobilienaktien zu den großen Verlierern. Der Kurs von Prenix, die hießen früher mal Dick Asset, die heißen jetzt Prenix, der stürzte um 12,5% auf ein neues Allzeittief von 1,07 Euro ab. Und Anfang 2022, da stand der Kurs noch bei 16 Euro. Das zeigt, wie schlecht es da aussieht, Gewerbeimmobilien. Und im DAX, da verloren Vonovia 2,1%, auch wenn die nichts mit Gewerbeimmobilien zu tun haben.
Ja, also Immos eher mau, aber auf etwas ist Verlass, nämlich KI und den Hype. Kein Tag ohne KI-Hype. Tagessieger am Aktienmarkt waren mal wieder die Halbleitertitel. Intel machten einen Satz um über 4% und AMD verteuerten sich um 1,3%. Auslöser dieser jüngsten Euphorie waren sehr starke Geschäftszahlen und der Ausblick von Nvidia. Und mit erfasst von der KI-Begeisterung wurden Hewlett-Packard Enterprises, die haben über 10% zugelegt. Und auf der Suche nach neuen KI-Möglichkeiten im Bereich Hardware, da habe der Markt jetzt eben HPE entdeckt, heißt es. Was der Aktie neue Attraktivität verleihe, sei der wachsende Auftragsbestand für KI-Server. Das haben wir so ähnlich auch schon von Dell gehört. Und das IT-Unternehmen, in dem Fall HPE, hatte in der Vorwoche durchwachsene Zahlen präsentiert, aber eben auch einen Ausblick, der zumindest beim Gewinn über den Schätzungen lag.
Und wenn alle KI-Server verkaufen, dann darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich Nvidia, der ja die Chips für die KI-Server herstellt. Die Aktie legte nochmal 3,6% zu und hat jetzt mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 2,13 Billionen Dollar. Und damit kostet Nvidia mehr als Saudi Aramco und ist jetzt die drittschwerste Aktie der Welt. Und um auf den Thron zu steigen, müssen nur noch Apple und Microsoft überholt werden. Und da fehlen noch, naja, knapp eine Billion.
Ach, wenn es sonst nichts ist.
Ja.
Das
ja.
ist so schön. Ja, und für Supermicro hat die Aufnahme den S&P 500 Index den erwarteten Superschub für die Aktie gebracht. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das Papier legte um 18,7% auf 1.074 Dollar zu. Das war aber noch nichts gegen den Anstieg von Funware, die sich zeitweise verdoppelten und schließlich mit plus 81,4% aus dem Handel ging. Das Unternehmen entwickelt Software für Smartphones und hat im vergangenen Wahlkampf relativ eng mit dem Kampagnenteam von Trump zusammengearbeitet und seitdem gilt die Aktie als eine Art Stimmungsbarometer für den Trump-Wahlkampf. Läuft es für den Ex-Präsidenten gut, so wie kürzlich in Idaho und Missouri, dann steigt auch Funware. Und Naja, da die Prognosen auch für den heutigen Super Tuesday einen deutlichen Vorsprung Trumps bei den Vorwahlen in gleich mehreren US-Bundesstaaten voraussagen, hat das natürlich auch Funware deutlich beflügelt.
Über 80%. Und bei Supermicro, die wird ja erst Mitte März in den S&P 500 aufgenommen. Also da kann man auch noch ein paar Pluszeichen dazu packen. Und wie irre es derzeit an den Märkten zugeht, das kann man ja gerade bei Kryptowährungen erleben. Der Bitcoin, der markierte in Euro einen neuen Rekord und auf Dollarbasis mit 68.500 in der Nacht nur noch, ja, ganz wenig unter Allzeithoch lag der Bitcoin. Und welche Blüten, das zeigt MicroStrategy, das war ja mal ein Softwareunternehmen, die haben dann irgendwann auf Bitcoin umgeschult und die Aktie schoss auf $1,334. Das war der höchste Stand seit dem Platzen der Internetblase 2000. Und nachbörslich fiel dann die Aktie, weil das Unternehmen eine Wandelanleihe über $600 Millionen rausgeben will. Und das Geld, was sie da einnehmen, nämlich die 600 Millionen, das soll in Bitcoin investiert werden. Die Wandelanleihe soll mit 0,5-1% verzinst sein und eine Umtauschprämie von 40% haben. Und wenn dann die Aktie bis zum Ende der Laufzeit der Wandelprämie 2030 40% höher steht, dann wird einfach in Aktien zurückgezahlt. Wahnsinn, was da derzeit gerade möglich ist. Eine Wandelanleihe mit 0,5%.
Crazy.
So. Also, ja, crazy.
Ja, nicht so crazy lief es für den E-Autohersteller Tesla. Da ging es nämlich runter und zwar um über 7%. Grund ist ein deutlicher Einbruch bei den Lieferungen nach China. Die sind hinter den Erwartungen geblieben. Und GitLab verloren 15%, nachdem das Unternehmen einen Ausblick für 2025 gegeben hat und der fiel wenig überzeugend aus. 19 bis 23 Cent Gewinn je Aktie hat GitLab 2025 in Aussicht gestellt und die Analysten, die hatten mit 35 Cent je Aktie gerechnet.
Boah, das nenne ich mal einen richtig starken Miss. Dann komme ich mal
schön daneben.
Ja, schön daneben.
Gelegen,
ja. Dann komme ich mal zu den Terminen. Da stirbt die Hoffnung zuletzt bei Bayer. Da ist nämlich nicht nur Zahlen, sondern auch Kapitalmarkttag. Und da wirst du wahrscheinlich dir das Ganze angucken.
Das werde ich.
Und vielleicht werden wir das 20. Thema des Tages machen und wieder sagen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall will Bill Anderson erklären, wie er Bayer aus dem Schlamassel bringen will. Und du wirst dazuhören und erklären, ob das auch wirklich so klappt. Dann gibt es noch Zahlen von Ströer, Redcare Pharmacy, die hießen früher mal Shop Apotheke, Schaeffler und Traton. Die Deutsche Börse wird über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie informieren. Wir hatten ja Amerika schon den Super Tuesday. Und in China beginnt der Volkskongress, der geht eine Woche lang. Und eine Sache ist schon mal gestrichen worden, nämlich die Pressekonferenz zum Schluss, damit keiner doofe Fragen stellt. Und das neue Wachstumsziel soll bei 5% liegen. Das hat zumindest Bloomberg gemeldet. Und in Amerika gibt es noch Zahlen von CrowdStrike, Target und vom chinesischen E-Autobauer NIO.
Das Thema des Tages.
1,84 Milliarden Euro. So hoch ist die Strafe, die die EU-Kommission gestern Apple aufgebrummt hat. Die Kommission wirft dem Big-Tech-Konzern vor, seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt zu haben, um den Vertrieb von Spotify und anderen Streaming-Dienstleistern an iPhone- und iPad-Nutzern einzuschränken. Apple, so heißt es, habe es den App-Entwicklern erschwert, die User über andere Musik-Abos zu informieren und, dadurch dem eigenen Dienst Apple Music Wettbewerbsvorteile verschafft. Und dies sei ganz klar ein Verstoß gegen die Kartellrichtlinien der EU.
Und der Vorwurf, der ist nicht unbedingt neu. Schon vor 3 Jahren hat die Brüsseler Behörde kritisiert, dass Abo-Verkäufe über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssen, wenn der Dienst über Apples App Store heruntergeladen wurde. Und der Konzern, der behält dann mal eben 30% oder 50% der Einnahmen ein, je nach Laufzeit des Abos. Und Apple kündigte umgehend an, in Berufung gehen zu wollen. Das Bußgeld wegen Marktmissbrauchs ist das erste dieser Art gegen den Konzern und es fiel fast 4-mal so hoch aus wie erwartet. Einmalig ist auch noch, dass das Bußgeld fast ausschließlich zur Abschreckung gedacht ist. Laut EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager entspricht der Betrag rund 0,5% von Apples globalem Jahresumsatz, während der Teil des Bußgeldes, der das Fehlverhalten an sich bestrafe, nur 40 Millionen Euro umfasse. Und das sei für Konzerne dieser Größenordnung aber nur ein Knöllchen. Die Kommission wolle daher deutlich mehr Abschreckung und daher halt auch die hohe Milliardensumme.
Ja, so kann es kommen. Und ein Wortspiel hat sie dann auch gleich noch draus gemacht. Die EU-Kommission habe erstmals seit den 1970er Jahren ein Missbrauchsverfahren wegen Ausbeutung eines Konkurrenten entschieden. Damals, so hat sie, also Margrethe Vestager gesagt, ging es um Bananen. Ist doch schön, dass es jetzt um Apple geht. Ja. Und Spotify, logischerweise, hat die Entscheidung begrüßt. Die Aktie legte 2,4% zu. Apple hingegen, ja, die argumentieren, dass die Kommission überhaupt keine stichhaltigen Beweise dafür habe, dass Verbraucher geschädigt wurden. Und ja, ein Teil des Erfolges von Spotify, so sagt zumindest Apple, sei sogar dem App Store zu verdanken. Tatsächlich ist Spotify nach Branchenschätzungen mit rund 240 Millionen Abonnenten und einem Marktanteil von über 30% weltweit. Der Marktführer Apple Music kommt demnach auf knapp 90 Millionen Abos und einen Marktanteil von knapp 13% und liegt damit knapp hinter dem chinesischen Dienst Tencent Music mit etwas über 14%.
Und auffällig ist der Zeitpunkt der EU-Entscheidung, denn die Brüsseler Kommission hat die Strafe ausgerechnet in der Woche verhängt, in der die großen Tech-Konzerne Auskunft darüber geben müssen, wie sie das neue EU-Digitalgesetz, kurz DMA, befolgen wollen. Und dieses Digitalgesetz DMA, das trifft Ende der Woche in Kraft. Und man darf also annehmen, dass die EU-Kommission mit ihrer Apple-Strafe eine ausreichend starke Drohkulisse aufbauen wollte für die Big-Tech-Konzerne. Und die EU-Wettbewerbshüter, die gehen seit Jahren streng mit iOS-Technologieplattformen ins Gericht und haben beispielsweise gegen Google bereits Milliarden Bußgelder verhängt.
Ja, aber interessanterweise hat die Brüsseler Aktion den Kapitalmarkt relativ kalt gelassen. Klar, die Apple-Aktie hat nachgegeben, minus 2,6% waren es bis zum Handelsschluss. Und in den Schlagzeilen, da hat das Thema gestern stark dominiert, aber so richtig nervös hat es ansonsten an der Börse jedenfalls niemanden gemacht. Denn während es sonst bei solchen Gelegenheiten zu zig Kurzkommentaren von Analysten kommt, um eben aufgewühlte Investorengemüter zu beruhigen, blieb es diesmal erstaunlich ruhig.
Und das dürfte damit zusammenhängen, dass solche Einmalzahlungen zwar unerfreulich, aber finanziell eben doch schnell wieder abgehakt sind. Zumal Apples Jahresumsatz satte 383 Milliarden Dollar beträgt. Anders sieht es mit den langfristigen Folgen aus, denn wenn sich die Regulierung weiter verschärfen sollte, dann könnte das natürlich auch das Wachstumstempo und die Aussichten drosseln. Die Bank of America hat es in der Studie schon mal versucht zu skizzieren. Demnach könnte das auf Druck der EU-Kommission geänderte Modell der Abo-Einnahmen Apples Mindereinnahmen von 388 bis 568 Millionen Euro pro Jahr bescheren. Und solche Mindereinnahmen wären das schon deutlich schmerzhafter für die Kalifornier.
Tja, was macht man damit jetzt? Ist die Strafe ein Grund, nervös zu werden, oder ist der leichte Kursrückgang womöglich die Gelegenheit, um einzusteigen? Gründe muss die Antwort lauten, weder noch. Also allein wegen der EU-Strafe Apple zu verkaufen, das wäre wenig sinnvoll. Und jetzt kopflos einzusteigen genauso. Mit einem KGV von 27 dieses Jahr reden wir auch nicht gerade von einem Schnäppchen.
Und besser ist es, ihr schaut euch erstmal an, was Apple perspektivisch noch so zu bieten hat. In den vergangenen Wochen lief es ja eher nicht so. Erst kürzlich hat Goldman Sachs die Aktie ja von ihrer berühmten Conviction List gestrichen, allerdings die Kaufempfehlung beibehalten. Und Apple hinkt hinter den glorreichen Sieben noch immer hinterher, was vor allem auf die fehlende KI-Fantasie zurückzuführen ist. Bisher hat sich Apple damit sehr zurückgehalten, anders als etwa Google oder Microsoft. Aber vor 4 Wochen hat dann Apple-Chef Tim Cook doch angekündigt, dass es im Jahresverlauf erste Details zur neuen KI-Funktionen für die Hard- und Software des Konzerns geben wird. Und spekuliert wird darüber, dass es schon im Juni soweit sein könnte. Da steckt für Apple, wenn der Konzern es denn richtig anstellt, die wahre Musik drin.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Wenn es gerade eine Angst an den Märkten gibt, dann ist es nicht die Angst vor überhitzten Märkten, sondern die Angst, etwas zu verpassen. FOMO erlebt gerade an den Börsen ein Comeback, also the fear of missing out.
Klar, wenn der Bitcoin in die Höhe schießt, wir reden ja fast jeden Tag darüber, oder auch einzelne Tech-Werte am Tag 30% oder mehr machen, dann wollen viele mit dabei sein und schalten einfach mal ihr Risikohirn aus. Insofern war es auch nur eine Frage der Zeit, bis von euch die Frage kommt, warum man nicht mit Hebel sparen soll. Schließlich gibt es beispielsweise einen dreifach gehebelten NASDAQ 100 Indexfonds oder auch einen dreifach gehebelten S&P 500 ETF. Und Thomas möchte wissen, was wir denn von sowas halten.
Ja, im Grunde genommen klingt Investieren mit Hebel ja erstmal gar nicht so dumm. An den Börsen geht es an mehr Tagen nach oben als nach unten. Der Erwartungswert ist da jeden Tag positiv und naja, warum dann nicht diesen positiven Erwartungswert hebeln? Klingt doch irgendwie logisch, also alles auf Hebel.
Na, das Problem ist, dass die Börse uns nicht den Gefallen tut, stetig nach oben zu gehen, sondern dass die Kurse stark schwanken, nach oben und nach unten. Und da haben gehebelte Investments so ihre Tücken. Bei starken Tagesschwankungen ist sogar ein Totalverlust möglich. Das passiert, wenn ihr einen Hebel 3 habt und der entsprechende Index oder die Aktie an einem Tag 33% fällt. Dann ist das Ding wertlos. Aber nicht nur fallende Kurse können zum Problem werden. Ungünstige Marktentwicklungen insgesamt, die kosten auch Performance.
Ja. Ja, packen wir mal die Lupe aus und schauen uns das genauer an. Wie die dreifach gehebelten Indexfonds funktionieren, nach denen uns ja Thomas gefragt hat. Der Hebel wird jeden Tag auf die Tagesperformance angewendet. Also wenn ein Index von 100 auf 102 Punkte steigt, 2% und dann gewinnt euer ETF 6%, steigt also auf 106 Euro. Angenommen, am Folgetag fällt der Index wieder auf 100 Punkte, das wäre ein Minus von 1,96%. Euer dreifach gehebelter Indexfonds würde also 5,88% fallen. Der ETF, der würde aber auf 99,76 Euro fallen.
Und jetzt sagt ihr, nanu, wie geht das denn? Der Index ist doch auf 100 und mein Indexfonds ist aber tiefer. Ja, das hat damit zu tun, dass das Minus von der höheren Basis genommen wird. So fällt das Minus immer ein bisschen stärker aus als das Plus. Und das klingt jetzt nach wenig, läppert sich aber über die Zeit. Fahrtabhängigkeit heißt das im Jargon und schlägt sich dann besonders nieder, wenn ein Index unter starken Schwankungen seitwärts sich entwickelt. Ihr seht also, für lange Laufzeiten kann es sich nicht lohnen, in solche gehebelten Dinger zu machen. Ganz zu schweigen von den brutalen Schwankungen, die wahrscheinlich nur Hartgesottene unter euch aushalten. Thomas' Idee von einem Einmalinvestment in den gehebelten ETF, das würde ich fast als Harakiri bezeichnen, weil ihr ja das Timing-Problem auch noch hebelt. Wenn man das dann schon macht und sehr risikofreudig ist, dann noch am ehesten über einen Sparplan.
Aber schauen wir uns mal die Statistik an. Wir haben zwei Sparpläne mit realen Zahlen durchgerechnet und daran könnt ihr ein bisschen erkennen, wie diese gehebelten Investments laufen. Den dreifach gehebelten NASDAQ 100 gibt es leider erst seit Herbst 2014. Also haben wir die Kurse hier seit knapp 10 Jahren für den Sparplan. Der LEVDAX hat den Hebel 2 und existiert bereits seit der Jahrtausendwende. Auch hier haben wir einen Sparplan eröffnet für den Originalindex und den gehebelten.
Und die Performance der Hebelprodukte, ja, die sieht erstmal sehr vielversprechend aus. Mit dem NASDAQ 100 Sparplan habt ihr aus eingezahlten 11.200 Euro insgesamt 28.481 Euro gemacht, also mit dem normalen. Und das entspricht einer annualisierten Rendite von 19%. Und mit dem dreifach gehebelten, da hättet ihr heute einen Sparplanwert von 68.552 Euro und das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 36,5%, also deutlich mehr. Aber in der Zwischenzeit war der Verlust wirklich brutal. 2021, da war der Sparplan schon mal 81.000 Euro wert und ist in der Korrektur dann 2022 bis auf 17.700 runtergerauscht. Das war also ein Verlust von 63.300 Euro. Und bei solchen Verlusten, da bleiben wirklich nur wenige Menschen ruhig und sagen, no, da spare ich mal weiter.
Definitiv. Und während ihr mit eurem NASDAQ 100 Sparplan auf Rekord notiert, seid ihr mit dem Gehebelten noch weit davon entfernt. Der maximale Verlust war bei 81%, während der NASDAQ 100 seit 2014 einen maximalen Drawdown von lediglich 35% hingelegt hat. Hättet ihr die New Economy Krise mitgemacht, dann sähe die Bilanz noch schauriger aus. Das lässt sich am gehebelten DAX zeigen, am LEVDAX. Der ist zwischen 2000 und 2003 um 94% gefallen, der DAX nur um 73%. Doch während der DAX schon 2007 wieder einen Rekord markierte, dauerte es beim LEVDAX bis 2021.
Und ihr seht die massiven Unterschiede auch hier. Immerhin konnte der Sparplan die Entwicklung etwas glätten, weil der Crash gleich zu Beginn des Sparens kam. Aber mit dem LEVDAX seid ihr noch 2012 nochmal unter eure Einzahlungen gefallen. Also 12 Jahre, nachdem das Ding gestartet ist. Das ist auch eher ungewöhnlich. Und heute immerhin, da lägt ihr dick im Plus. Aus 29.100 eingezahlten Euros wären 73.260 mit dem DAX-Sparplan geworden und mit dem LEVDAX dank der DAX-Rallye 97.600 Euro. Aber Noch 2022 lagt ihr mit dem Hebelsparplan unter dem Ungehebelten. Und ihr seht, dass es jetzt nur so gut aussieht, das liegt nur an der letzten DAX-Rallye. Und solche Hebelinvestments lohnen sich also nur für sehr risikofreudige Anleger und auch nur für Schönwetterzeiten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@wild.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Pia hat uns eine richtig lange Mail geschrieben, weil die Vassili Papas Folge sie so begeistert hat. Aber nicht nur die, auch unser Kollege Benedikt Fuß, der steht ganz weit oben in ihrer Gunst.
Genau, denn Pia hat sich akribisch Notizen gemacht und festgestellt, dass Benedikts Tipps goldrichtig waren, sowohl was seine Favoriten bei den glorreichen Sieben betrifft, als auch seine Aktien mit Potenzial, ich sag nur AMD, ARM und Qualcomm. Und sie fragt, wann wollt ihr Benedikt das nächste Mal bei AAA interviewen? Ja, danke liebe Pia, das wird den Kollegen definitiv freuen und als Gast kommt er hier sicher auch nochmal vorbei. Aber heute Abend, da sitzen erstmal wieder Defner und Chepitz vor den Mikros und diskutieren über die Folgen einer Wahl von Donald Trump für die Wirtschaft und die Märkte. Und das wollt ihr nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.